Und dann haben wir gesagt, darauf setzen wir jetzt erstmal unseren Fokus. Die anderen Gastronomen machen das nicht. Da gehen die meisten auf Nachhaltigkeit oder auf ihre Produkte und keine Ahnung was.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im SIP Podcast. Hier sind deine Hosts Kathi.
Und Jan-Peter, hallo.
Ja, und schön, dass du heute vielleicht zum ersten Mal vielleicht wieder einschaltest. Und für den Fall, dass du heute zum ersten Mal da bist, der SIP-Podcast, hier dreht sich alles rund um das Thema Zukunft der Hospitality. Und in den ersten beiden Folgen haben wir schon über ganz, ganz brandaktuelle Themen gesprochen. Nämlich einmal mit Marco Nussbaum über das Thema Mitarbeitermangel. Ich glaube, da sind gerade so gut wie alle betroffen. Und in der letzten Folge mit Jasmin vom Freya in Berlin über das Thema Nachhaltigkeit. Hört auf jeden Fall unbedingt rein, falls ihr die beiden Folgen noch nicht gehört habt. Und ja, Jan-Peter, heute sprechen wir auch über ein echt großes und super wichtiges Thema, nämlich über Marketing.
Genau, richtig. Marketing natürlich ein essentieller Teil der Gastronomie, des Managements, des Konzepts. Ohne Marketing, glaube ich, gar nichts. Wir wollen dieses sehr, sehr große Thema mit jemandem runterbrechen, der das schon seit sehr vielen Jahren macht, mit einem eigenen Betrieb zusammen mit seinem Bruder. Das ist der James Ardinast aus Frankfurt.
Ihr braucht euch also keine Sorgen machen. Dieses sehr große Thema, wo es sehr viele Meinungen und noch mehr Gurus gefühlt dazu gibt, was man alles tun sollte, um erfolgreich zu sein, wird heute nicht langweilig, denn der James ist eine absolute Granate, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr dürft euch also auf ein sehr, sehr cooles, informatives und witziges Interview freuen. Ja, Peter, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich musste während des Interviews einige Male schmunzeln, beziehungsweise habe mir so ein bisschen Notizen mitgemacht, weil ja auch ich bin bei uns im Familienbetrieb zuständig für das Thema Marketing und ey, ich stehe da oft genug irgendwie da und denke mir so, boah, SEO, SEA, Homepage, Instagram, Content Marketing, ja, ich Newsletter, was man alles so irgendwie um die Ohren geknallt kriegt von den Agenturen und irgendwie gefühlt, also ich weiß eigentlich immer gar nicht, wo ich da so richtig anfangen soll. Wie siehst du das?
Ja, ich muss dann immer so an mein Studium zurückdenken, wo ich zumindest im Nebenfach Wirtschaftswissenschaft studiert habe und auch ein bisschen Marketing als Schwerpunkt hatte und eigentlich einen sehr tollen Marketingprofessor hatte, der wirklich das immer sehr ganzheitlich angegangen ist. Also dass es halt nicht nur um so Image geht und um Kommunikation, sondern dass das natürlich auch sehr viel Zahlenwerk ist, dass das sehr viel Strategie ist, dass das sehr konzeptuell ist und extrem facettenreich. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt in der Vorbereitung habe ich tatsächlich nochmal an das Marketingbuch, was der herausgegeben hat, nochmal reingeschaut und gedacht, wow, Streber. Das ist echt eine, ja, es ist eine große Welt und habe gedacht, so, jetzt bin ich auch mal gespannt, wie das wirklich konkret in der Gastronomie aussieht und wie es halt auch nicht nur Bauchgefühl ist, sondern wirklich dann auch, ja, irgendwie auch wirklich schon mit einer Strategie und auch einem Wissen hinterlegt ist. Und ich finde, dass James Ardinast deswegen ein spannender Interviewpartner ist, weil er ja auch das Thema ja auch studiert hat. Er hat ja auch Marketing und Management studiert und ist natürlich ein totaler eingefleischter Praktiker. Also das ist natürlich eigentlich das Beste aus zwei Welten, das wir da erleben werden und hören werden. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
Absolut, dito. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein cooles Interview freuen und ihr könnt ganz, ganz viel mitnehmen. Also nehmt auf jeden Fall am besten Stift und Zettel und ja, schreibt ein bisschen mit, da könnt ihr ganz, ganz viel rausziehen. Und ich würde sagen, Peter, wie siehst du das? Wollen wir loslegen?
Unbedingt.
James, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist, hier bei SIP Podcast.
Hi, ich freue mich, heute dabei zu sein.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sehr schön, dass du dabei bist.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, also wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema Marketing mit dir sprechen. Also ein bisschen ist gut, also sehr ausführlich. Ja. Bevor wir da einsteigen, ganz kurz ein paar biografische Daten zu dir und natürlich deinem Bruder, weil ihr seid ja eigentlich ein Duo, nicht eigentlich, ihr seid ein Duo, ein absolutes Gastro-Duo, zwei Brüder, die zusammen Gastronomie machen und das schon seit, 20 Jahren jetzt.
Fast 20 Jahren, ja. Also es ist kaum zu glauben, aber die Zeit rennt und es sind tatsächlich schon zwei Dekaden jetzt, ja.
Ja, genau, das war Anfang, 2003 habt ihr mit der Ina Multibar euren ersten Laden aufgemacht, den habt ihr fast 10 Jahre betrieben.
Genau.
Und danach folgten noch so einige weitere, Ima Kitchen, Maxi Eisen, Stanley Diamond. Ihr wart auch mal bei uns in Berlin mit dem Louis.
Wir waren auch mal kurz in Berlin und hatten ein Gastspiel, aber das war tatsächlich nur kurz, das waren, glaube ich, nur 2 Jahre. Da mussten wir dann rausfinden, dass wir doch eher die Gastronomen sind, die gerne in der Nähe ihrer Gastronomien sind und das nicht so gerne auf Entfernung machen. Es war aber trotzdem eine sehr positive Erfahrung für uns und hat uns auch weiterhin geprägt, weil das dann einfach für uns klar war, in was für eine Richtung wir weitergehen wollen.
Genau, das war 2016 bis 2018, wenn ich das hier richtig notiert habe.
Genau.
Ich habe es auch einmal wenigstens geschafft, bei euch zu Gast zu sein in diesen kurzen 2 Jahren. War ein sehr schönes Essen, sehr schöner Tag. Und ja, ich war aber auch schon in verschiedenen anderen Konzerten von euch, zum Beispiel in der Bashuka, die ihr dann 2018 eröffnet habt. Und
genau, September 2018.
Für die ihr dann im Herbst 2019 den Leaders Club Award gewonnen habt. Aber eigentlich kann man sagen, sogar für euer bisheriges Lebenswerk bis zu dem Zeitpunkt, für die vielen Sachen, die ihr gemacht habt. Ich kann mich noch sehr gut an den Abend erinnern. Ich war auch vor Ort. Wir haben zusammen nachher noch ein bisschen gefeiert. Und das war Herbst 2019 und die Welt fühlte sich irgendwie ziemlich gut an. Und wenige Monate darauf hat sich sehr viel geändert. Ja, und jetzt wollen wir mit dir mal ein bisschen darüber sprechen. Das Thema Marketing, natürlich auch in diesen wilden Zeiten, in denen wir uns gerade befinden.
Gerade in den wilden Zeiten.
Genau, also vielleicht fangen wir einfach mal so ein bisschen an, die Struktur zu erläutern, beziehungsweise einfach mal ein bisschen zu auffächern, wie wir das mit dir durchsprechen wollen. Katharina, genau. Magst du vielleicht kurz mal annehmen?
Genau, wie Jan-Peter gerade schon gesagt hat, James, Marketing ist ja irgendwie so ein riesenfetter Berg. Und wir haben uns auch ehrlich gesagt so ein bisschen vor dem Gespräch Gedanken gemacht, wie wir das alles unterkriegen sollen und haben uns dazu entschieden, wollen wir eigentlich gar nicht. Und haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, und das ist ein kleiner Spoiler jetzt für alle, die jetzt zuhören, worin seid ihr, also du und dein Bruder, so richtig stark? Ne? Und für uns ist das vor allem Brand, Branding, Produkt, Konzept, alles, was so dazu gehört. Das heißt, da werden wir gleich einen relativ großen Augenmerk drauf legen, aber auch das Thema Placed, auch das ist ja neben dem Thema Product, ne, wenn wir jetzt so zurück erstes Semester Marketing gehen, spielt bei euch auch eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen die Stadt, in der ihr lebt und liebt sozusagen, die nehmen wir auch mit. Place, ein großes Thema. Und da gibt es ja noch andere Themen wie Price, Communication, Content und so weiter. Channel, da sprechen wir nachher auch noch mal kurz drüber, aber so Branding, Place, da wo ihr seid und so, das sind so unsere Steckenpferde heute. Und ja, wir wollen Marketing mit dir heute ein bisschen in kleinere Häppchen unterteilen und vor allem auch einfach so, ja, wie soll ich das jetzt mal nennen, leichter zu verdauen zu machen, weil ich glaube, Marketing ist einfach zu groß, dass man das so in der Folge reinhauen kann. Und mal kurz vorab, du hast ja Hospitality studiert, also Gastronomie und Hotellerie. Ja. Was lernt man denn da eigentlich und vor allem so in puncto Marketing und kannst du davon irgendwas heute noch gebrauchen?
Naja, zum einen liegt es schon sehr, sehr lange zurück. Ich habe 1995 fertig studiert. Das heißt, da sind wir auch schon bei bald 30 Jahren. Oh mein Gott. Also, okay, es ist lange her. Aber was lernt man bei Hospitality? Also im Endeffekt ist es ein Wirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt eben auf die Hospitality-Branche, auf Hotel- und Restaurantmanagement. Man durchlebt auch die verschiedenen Stationen. Also man hat auch Kurse, wo man die Station in der Küche lernt. Man hat die Marketingklassen, Wirtschaftsphilosophie und. Und im Marketing ging es damals halt primär tatsächlich auch schon um den Marketingmix und Mission Statement, Philosophie. Also einfach auch das Unternehmen aus der Perspektive des Gastes zu betrachten und eben nicht immer nur aus der Perspektive des Unternehmers oder der Unternehmerin.
Also würdest du sagen, Grundsätze davon kannst du noch verwenden, aber da es 95 war?
Ja, also es hat sich seitdem unglaublich viel verändert natürlich. Damals zum Beispiel, auch daran sieht man, wie lang das her ist. Also es mag das Internet schon gegeben haben, aber man hat nicht wirklich damit gearbeitet. Social Media war definitiv noch kein Thema. Also von daher war es eher dann so diese klassische Werbe-, Marketing-, PR-Landschaft, in der man sich bewegt hat. Aber was es mir auf jeden Fall gegeben hat, ist wirklich ein Verständnis auch, worum es in der Gastronomie geht. Und da geht es eben nicht nur in Anführungsstrichen darum, gutes Essen irgendwie anzubieten und zum guten Preis zu verkaufen, sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, Räume zu schaffen. Es geht darum, Atmosphären zu kreieren, Menschen zusammenzubringen. Mhm. Und das Essen ist so ein bisschen Mittel zum Zweck. Also für uns war das auch immer so. Wir haben uns auch nie als reine Gastronomen eigentlich gesehen, sondern eher als zwei Dudes, die versuchen, analoge Räume für Menschen zu schaffen, wo sie zusammenkommen und wo wir tolle Erlebnisse kreieren können.
Voll schön.
Das ist schön, analoge Räume zu schaffen, finde ich klasse. Das ist ja auch euer Produkt, ne? Also ihr habt ja verschiedene analoge Räume in der wie wir schon sagten, 20-jährigen Vita bisher geschaffen. Also von einer Snackbar über ein hochwertiges Fischkonzept in Stanley Diamond. Dann natürlich das Thema israelisches Streetfood, was ihr in der Form so in Frankfurt ein Stück weit mit etabliert habt, was jetzt überall in allen Städten in Deutschland oder allen großen Städten in Deutschland vertreten ist, war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt.
Ja.
Burger natürlich auch. Ihr habt mal ein Burger-Konzept gemacht. Mhm. Also ihr habt sehr viele von diesen Räumen geschaffen. Und das alles ist ja unter einem Dach sozusagen mit IMA.
Genau, IMA Clique ist quasi die Mutterfirma. Wir sind so ein bisschen aufgebaut wie so eine kleine Holding. Das heißt, die IMA Clique GmbH sitzt oben und ist quasi das Management-Team und das administrative Team. Und darunter sitzen dann die einzelnen Outlets und Unternehmungen von uns.
Seht ihr IMA denn als Marke auch selber, als eigene Brand? Oder ist das für euch sozusagen so der Name, das ist der Name der Holding, der ist vielleicht in der Branche bekannt, aber ansonsten geht es vor allen Dingen um die Konzepte und deren Brands?
Nee, es geht tatsächlich gerade in den letzten Jahren wieder viel mehr auch um IMA als Brand. Also als wir angefangen haben, hatten wir die IMA Multibar, dann haben wir die IMA Kitchen gemacht. Das heißt, es waren zwar unterschiedliche Konzepte, aber vorne dran hing eigentlich immer. So, und dann haben wir aber angefangen mit dem Maxi Eisen, ging es, glaube ich, los. Da hatten wir dann auch noch einen dritten Partner, der damals noch mit im Boot war. Und dann lief das zwar alles unter dem IMA-Dach, aber wir haben gesagt, okay, wir nehmen andere Namen, Maxi Eisen, Stanley's oder Stanley Diamond, Louis Pretty. Und dann Bashuka ist zwar wieder nur von meinem Bruder und von mir, aber so hat sich das entwickelt. Und es ist auch nicht so, also das machen wir heute auch anders als früher. Früher haben wir einfach aus dem Bauch heraus agiert, ohne uns auch groß über Strategien und Ähnliches Gedanken zu machen. Und in den letzten 4-5 Jahren haben wir dann angefangen, das doch eher strategisch anzugehen und uns auch bewusst zu werden, dass wir eigentlich eine Multi-Brand-Company sind und keine Single-Brand-Company, was uns so gar nie bewusst war, aber dass wir eben mit diesen verschiedenen Marken arbeiten. Und in der IMA Clique läuft für uns alles zusammen. Das sind quasi auch das, was David und ich als Ganzes verkörpern und womit wir angefangen haben und genau.
Wenn du sagst Multibrand und strategisch, wie muss man sich das vorstellen? Hängt bei euch im Büro irgendwie so ein Organigramm oder so, wo man sieht, okay, das sind eure einzelnen Kanäle, eure einzelnen Marken oder so? Oder habt ihr das wirklich so, jetzt sind wir wieder fast bei einem Marketingbuch, Lehrbuch, wirklich das so aufgefächert?
Genau, also wir haben tatsächlich so eine Art Handbuch für unsere MitarbeiterInnen, die sie bekommen, wenn sie bei uns anfangen, wo alles Mögliche, also was wir alles machen, was unsere Philosophie ist, unser Why und wofür wir stehen, was uns wichtig ist, unsere Corporate Identity. Und unter anderem gibt es dann auch ein Organigramm. Also zum einen, was die Unternehmung angeht, aber zum anderen gibt es auch ein Organigramm, was einfach unsere Firmenstruktur angeht. Also Führungspersonal, wer wem untergeordnet ist, wer hat welche Sayings und genau, also wir versuchen das dann schon alles inzwischen tatsächlich auf schwarz auf weiß festzuhalten.
Ich finde es ja so witzig, dass wir gerade die ganze Zeit über so viele verschiedene Konzepte sprechen, weil ich höre förmlich deine Marketing-Dozentin aus dem ersten Semester sagen, so 19, weiß ich nicht, wann du noch angefangen hast, 91, 92 oder so, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Ne? So, du kannst irgendwie nicht alles machen und man braucht so eine ganz klare Ausrichtung, wer man ist und was man so, ne, darstellen möchte. Und du hast ja auch gerade gesagt, ihr habt Handbücher und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt euch so zuhöre oder dir so zuhöre vor allem, die Brand IMA ist jetzt ja nicht super leicht zu fassen, ne? Ist das nicht
definitiv
auch schwer in puncto Branding, so dass man sagt, ja, das sind wir, weil ihr seid ja so viel?
Hundertprozentig. Es ist super schwer. Und das hat uns auch dann vor ein paar Jahren dazu gebracht. Eine Freundin von uns ist tatsächlich Markenexpertin, die auch für die großen Corporates arbeitet, uns mit ihr hinzusetzen und mal zu verstehen, was unser Branding überhaupt ausmacht und wofür wir stehen und, und. Und mussten dann aber auch sehen, dass es bei uns ein ganz schönes Wirrwarr ist und haben dann auch angefangen zu verstehen, wo wir schon im Vorfeld gesehen haben, es gibt Probleme, aber sie nicht greifen konnten oder sie nicht benennen konnten, wurde uns auf einmal klar, dass dadurch, dass wir so viel machen, dass es eben so schwer ist, das auch rüberzubringen, zu kommunizieren und dass die Leute das wirklich greifen können. Jetzt kannst du natürlich von heute auf morgen nicht alles umschmeißen. Und es ist dann quasi ein Prozess, den wir immer noch durchlaufen, wo wir eben auch, was die CIs der einzelnen Unternehmungen angeht, gutes Beispiel, 25 Hours Hotel hier in Frankfurt im Bahnhofsviertel, da, wo wir das Bashuka haben. da haben wir dann, also wir hatten erstes Konzept für die Bashuka. Dann kam das Hotel auf uns zu und hat gesagt, wir haben hier hinten noch Platz, ihr könnt eine Bar machen. Da haben wir gesagt, okay, nennen wir Shuka Bar. Da gibt's noch die Verbindung zwischen Bashuka und Shuka Bar. Shuka auf Japanisch heißt Heavy Drinker. Das hat irgendwie gut gepasst. So. Und dann haben wir gesagt, das kann man so nehmen. Das Café hieß aber Café Bomber. So wie unsere Kaffeemarke, die wir haben. Und wir hatten tierische Probleme, dass die Leute das greifen können. Und dann hat sie gesagt, natürlich, wenn die Leute hier an diesen Ort kommen, Bashuka ist die stärkste Marke. Und im Endeffekt muss die dann auch auf die anderen Orte hier in dem an der Location muss die abstrahlen. Und dann haben wir vor 2 Jahren, glaube ich, aus dem Café Bomber das Shuka Café gemacht. Hm. Das für die Bashuka, Shuka Bar und Shuka Café. Und das Ganze auch designtechnisch, layouttechnisch aufeinander abgestimmt. Auch da gab es unterschiedliche Layouts und. Und das ist ein Prozess, den wir gerade durchleben. Auf der anderen Seite ist es bei uns, warum ist es überhaupt entstanden? Uns wird relativ schnell langweilig. Und wir machen gerne einfach viel. Wir haben ja auch mal ein Modelabel gehabt, das haben wir inzwischen verkauft. Wir haben Musik produziert, aber wir sind irgendwann an den Punkt auch gekommen, wo wir gesagt haben, wir müssen am Ende jetzt doch fokussierter sein und die Gastronomie ist einfach die Basis, die uns am besten repräsentiert und wo wir einfach den größten Spielraum haben, Dinge zu machen. Und genau, und von daher haben wir ja so ein bisschen konsolidiert und sind kompakter geworden.
Und ihr wollt ja, wenn ich das richtig weiß, erstmal auch keine neuen Objekte eröffnen. Also ihr wollt mit den bestehenden Gastronomien erstmal arbeiten und nicht weiter expandieren. Ist das noch aktuell? Ist das richtig?
Ja, das ist noch aktuell. Auf der anderen Seite ist es schon wieder, dass wir gerade, das ist zwar ein Pop-Up-Konzept, aber wir arbeiten gerade schon wieder an einem Pop-Up-Konzept. Also am Ende des Tages ist es so, dass man lernt oder man erfährt in unseren Gastronomien sehr viel über uns. Und so arbeiten wir auch. Wir sind irgendwo, wir haben dann eine Inspiration und dann können wir doch nicht irgendwie ablassen und versuchen, das umzusetzen. Aber auf der anderen Seite, um deine Frage nochmal zu beantworten, ein festes Konzept oder eine feste Location wollen wir erstmal nicht aufmachen. Wir wollen gerade agil bleiben, wir wollen flexibel bleiben. Wir wollen mal schauen, wie sich die nächsten 2, 3, 4 Jahre gestalten. Es ist einfach, es sind so viele Ungenaue da draußen und genau, und da müssen wir einfach jetzt mal schauen, genau, dass wir da einfach in Bewegung bleiben.
Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen, weil ich das gerade so super spannend finde. Du hast gesagt, in unseren Konzepten lernt man wahnsinnig viel über uns. Mhm. Und ich weiß nicht, einer von euch beiden, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat gesagt, mein Bruder und ich sind das, was die Konzepte verbindet. Und das ist ja auch das, was gerade immer und immer wieder gefallen ist. Mhm. Also wollt ihr damit auch so ein Stück weit sagen, wir wollen das ja versuchen, ein bisschen greifbarer zu machen, Marketing. It's all about personality.
Definitiv, weil am Ende des Tages ist das ja auch, also nicht nur unsere Personality, es geht ja auch um die Personality unserer Mitarbeiter. Das ist ja das, was das Unternehmen am Ende des Tages ausmacht. Es gibt so viele gute Food-Konzepte und so viele gute Veranstaltungskonzepte und. Aber am Ende des Tages, was es immer differenziert, sind die Leute, die dahinter stehen, die Leute, die da irgendwie Kraft, Zeit und Seele reinstecken. Und das war David und mir schon immer wichtig. Wir kommen aus dem Elternhaus, das sehr offen war. So offen, dass wir manchmal morgens aufgestanden sind, um die Schule zu gehen und im Wohnzimmer saßen immer noch Leute und wir haben uns darüber gewundert, warum die Leute zu uns so früh kommen und mussten dann irgendwann, als wir älter wurden, haben wir dann gerafft, ey, die sind nicht früh gekommen, die sind einfach lang geblieben. Aber es war einfach, und mein Vater hat Leute morgens um 2, um 3 nach Hause gebracht. Meine Mutter ist aufgestanden, in die Küche gegangen, hat angefangen irgendwie zu kochen und die Leute willkommen zu heißen. Und das ist auch bei David und bei mir. Und wir haben unsere Gastronomien auch immer als Orte gesehen, dass die Leute wirklich zu uns kommen. Also schon fast zu uns nach Hause kommen. Und deswegen ist es uns einfach auch so wichtig, dass, ja, auch, weißt du, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander redet, wie der Service aussieht, dass wir haben immer gesagt, es ist super wichtig bei unserem Essen, wir müssen immer guten Gewissens unsere Kinder zu uns essen kommen lassen können. Hm. Und so Geschichten. Und das hat uns immer begleitet und hat einfach dann dazu geführt, dass, glaube ich, so viel Personality am Ende des Tages bei uns auch zu erleben ist. Und deswegen haben wir uns auch so schwer getan mit dem Laden in Berlin. Hm. Weißt du, weil wenn du nicht vor Ort bist, wir sind immer noch, David noch viel mehr als ich, aber wir sind fast jeden Abend bei uns im Laden.
Schön. Ihr arbeitet ja auch ab und zu noch im Service mit, ne?
David arbeitet eigentlich, ja, der arbeitet fast jeden Abend im Service mit. Also der David ist da, weil für ihn ist es super wichtig, diesen Kontakt auch zu den Gästen zu halten, was ja auch Marketing ist. Ja? Einfach diesen Austausch zu haben, direkt irgendwie am Kunden oder an der Kundin dran zu sein und zu hören, was ist gut, was ist schlecht, was können wir besser machen, was machen wir gut und. Und das ist super wichtig für uns. Also darauf, das wollen wir nicht missen, darauf wollen wir auf keinen Fall verzichten.
Mega schön. Du hast ja gerade auch schon kurz eure Mutter erwähnt. Ja. Ich würde gerne die Mutter mal in einem anderen Aspekt sehen. Und zwar, Ima heißt ja Mutter übersetzt. Ja,
genau.
Wusste ich zum Beispiel nicht, habe ich irgendwo schlauerweise nachgelesen. Und irgendwann habt ihr gesagt, Ima steht nicht nur für Mutter, sondern eben auch für eure Gast- und menschennahe Philosophie der Anfangsjahre. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen das, was du jetzt gerade nochmal beschrieben hast. Und ich glaube, dass Philosophie ist etwas, wenn Menschen das leben, dann zeigt sich das ganz, ganz stark in der Praxis. Dann fühlt man das als Gast, irgendwie so ein Vibe. Man kann das aber nicht so richtig beschreiben. Und das würde mich jetzt mal interessieren, so als die Praxisfanatikerin, wie setzt ihr das in der Praxis um? Also ihr habt ja diese Philosophie, wie bringt ihr das zum Leben? Also eins ist, was du gerade gesagt hast, dass dein Bruder im Service zum Beispiel mitarbeitet, was ja super menschennah ist. Hast du noch mehr Beispiele?
Ja, also wir haben über Communities geredet vor 20 Jahren, ohne dass uns das bewusst war, irgendwie was das heißt. Aber wir haben uns ja damals schon als Clique bezeichnet. So, wir haben den ersten Laden aufgemacht, haben eine Woche, bevor wir aufgemacht haben, versucht an alles zu denken. Und eine Woche vorher sagt ein Freund zu uns so, Jungs, ihr macht nächste Woche auf, wer arbeitet eigentlich? So, und wir hatten niemanden, der arbeitet. Also haben wir bei uns im Freundeskreis angefangen rumzufragen, haben innerhalb von einer Woche ein Team aufgestellt und wir waren alles Freunde. Und von daher haben wir von Anfang an versucht, es auch wie eine Familie aufzuziehen, was auch nicht immer einfach ist. Hm. Jeder, der Familie hat, weiß, wie kompliziert das manchmal sein kann. Aber weißt du, für unsere Leute da zu sein, immer ein offenes Ohr zu haben, auch zu kommunizieren, dass wir mehr als Arbeitsplatz sind. Ja, wir sagen auch immer wieder unseren Leuten im Service, wenn es euch nicht gut geht, das ist okay. Und ihr könnt dem Gast auch mal sagen, ey, heute ist nicht mein bester Tag. Und es tut mir leid, wenn ich irgendwie mich im Ton vergreife oder wenn ich schlecht gelaunt bin. Sagt mir das einfach. Einfach auch diese Transparenz zu haben. Und das wirkt sich natürlich auf unsere MitarbeiterInnen dann auch aus. Ne? Und dann hast du dieses familiäre Verhältnis. Dann ist es so, als wäre die Mutterfirma tatsächlich wie so eine Mutter, zu der kannst du kommen mit deinem Problem. Wir haben Leute, die kommen zu uns, wenn sie irgendwie nicht mehr weiter wissen und Ärzte brauchen oder Anwälte brauchen oder in irgendeiner anderen Form Hilfe brauchen. Und man ist da. Und das war uns immer wichtig, weil wir eben auch in unserem Firmennamen die Mutter mit drin haben und die auch noch bis vor der Pandemie jeden Tag hier mit im Office gesessen hat, die bis heute noch fast jeden Morgen ins Bashuka frühstücken geht und so Geschichten. Und das prägt natürlich unsere Leute, das prägt die ganze Atmosphäre. Und wie gesagt, auch wenn es nicht immer einfach ist, macht es uns am Ende aus.
Was du jetzt gerade so wunderbar beschrieben hast, ist, ich schlag mal wieder das Marketing-Fachbuch auf,
ja.
Ist der Bereich internes Marketing. Da ist dann als Definition zum Beispiel zu lesen, das interne Marketing betrachtet die Arbeitnehmer, wird noch nicht gegendert, als interne Konsumenten und die Arbeitsplätze als interne Produkte, die den Bedürfnissen dieser Konsumenten entsprechen müssen. Also trockener und menschenferner kann man es, glaube ich, kaum formulieren, aber ihr füllt das ja mit Leben. Also ihr zeigt, wie das internes, also anders gesagt, internes Marketing ist ja eigentlich ein Teil des Wesens einer guten Gastronomie, weil Mitarbeiter natürlich genauso wichtige Menschen sind wie die Gäste. Und,
100%ig.
Ne? Also man kann also, sie sind ja fast selber in einer gewissen Form Gäste. Ne? Also die sind ja mindestens genauso wichtig.
Ja, und gerade in den heutigen Zeiten zahlt sich das auch aus. Alle reden von Personalmangel, Fachkräftemangel etc. Keiner weiß mehr, wo er die Leute herbekommen soll. Und teilweise müssen Läden zumachen oder haben nicht mehr die volle Zeit auf, weil sie nicht das Personal haben. Und die Leute, es ist ja nicht nur in der Gastrobranche so, es ist ja auch in anderen Branchen so, vor allem die guten Leute können sich aussuchen, wo sie hingehen.
Ja.
Die sind nicht mehr darauf angewiesen. Ich kann mich erinnern, früher ich nach dem Studium, das war so, ich will unbedingt bei dem Unternehmen unterkommen und wenn ich da untergekommen bin, dann muss ich bis an mein Lebensende dankbar sein und alles machen, damit ich diesen Job behalte. So, das ist ja heute ganz anders. Heute müssen die Unternehmer und Unternehmerinnen, die Arbeitgeber, müssen ja teilweise sich darüber Gedanken machen, wie halte ich meine Leute? Wie sorge ich dafür, dass sie bei mir bleiben und nicht irgendwo anders hingehen? Ja, und Geld ist da eben nicht die ausschlaggebende Währung im wahrsten Sinne des Wortes, sondern es sind inzwischen viel mehr Sachen. Und das versuchen wir unseren Leuten eben auch zu geben. Also wir haben hier auch im Büro, was für die Gastro total ungewöhnlich ist, haben wir Remote-Arbeiten. Im Stanley haben wir nur eine 4-Tage-Woche. Im Bashuka, bei uns werden alle Überstunden festgehalten und bezahlt. Wir haben jetzt gerade vor 6 Wochen mit der Führungsebene ein Seminar zum Thema Resilienz und Mental Health gemacht. Also wir versuchen einfach, den Leuten Mehrwerte zu geben und die Leute so an uns zu binden. Und dann natürlich auch, was ich davor gesagt habe, einfach da zu sein, ein offenes Ohr zu haben und mit den Leuten einfach daran zu arbeiten, dass die Unternehmenskultur stimmt. Also Micromanagement ist ja auch so ein Thema, was immer wieder fällt. Das liegt uns komplett fern. Also schon von Natur aus. Wir haben das noch nie gemacht. Mir ist es viel zu anstrengend, die ganze Zeit rumzurennen und allen zu sagen, was sie machen müssen. So. Und heute hat man einfach verstanden, wenn man den Leuten die richtigen Tools an die Hand gibt, wenn man sie weiterbildet, wenn man sie fortbildet, dass diese Leute eben auch in der Gastro bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen und Teil des Ganzen zu sein.
Ich finde persönlich, ich meine, jetzt haben wir keine Folge über Personal, aber so, ich finde es so spannend, wie diese Bereiche, ne, wir reden über Marketing, über Branding und kommen am Ende bei Personal oder bei Mitarbeitenden raus, was total crazy ist.
Es sind Brand Ambassador.
Ja.
Weißt du, die großen, gerade in der Industrie, in der Gastro, versuchen sich irgendwelche Brand Ambassador und Ambassadorinnen reinzuholen und wir haben sie jeden Tag an der Front. Die stehen jeden Tag da und verkaufen unser Unternehmen oder repräsentieren unser Unternehmen. Und inzwischen ist ja, glaube ich, People ist, glaube ich, sogar das 5. P im Marketing-Mix geworden. Ja, weil es eben so wichtig ist und wir sehen es gerade jetzt, ohne Leute kannst du kein Unternehmen führen. So, und es kostet ja auch, weißt du, in der Gastro hast du oft eine hohe Fluktuation an Leuten. Das kostet Geld. Das ist richtig teuer. Immer wieder die Leute neu einzulernen, neu zu schulen, auf den gewissen Stand zu bringen und. Und wir haben tatsächlich das Glück jetzt seit 3-4 Jahren, dass wir keine hohe Fluktuation mehr haben, dass die Leute bei uns bleiben. Also bei uns gehen auch Leute, das ist gar keine Frage. Aber für die Gastro, glaube ich, haben wir eine relativ niedrige Fluktuation. Unser Krankenstand ist relativ niedrig. Und es ist am Ende auch bares Geld. Also es ist einfach unternehmerisch. Jeder, der seine Leute nicht wertschätzt, hat im Unternehmertum meiner Meinung nach nicht viel verloren. Also
wenn wir jetzt so ein bisschen das Thema Branding, ich meine, werden wir immer noch wieder drauf zurückkommen, wenn wir das so ein bisschen abschließen wollen und du einen Tipp geben dürftest, wäre der dann etwas in Richtung wie lebe und tue, was du liebst und damit ergibt sich Branding irgendwie von selbst oder wäre das was anderes?
Boah, das ist eine gute Frage, das muss ich mal auf mich wirken lassen. Was Branding angeht, ich glaube, was einfach unumgänglich ist, auch wenn man den Begriff einfach nicht mehr hören kann, weil er so inflationär verwendet wird, ist Authentizität. Eine Brand muss für etwas stehen, eine Brand muss authentisch sein. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist tatsächlich, dass wenn Leute mit Liebe und Leidenschaft hinter dem stehen, was sie tun, dann ist es auch meistens so. Und das ist, was wir auch versuchen mit unseren Brands einfach. Wir versuchen, authentisch zu sein. Wir versuchen, für etwas zu stehen. Also wir versuchen, greifbar zu sein als Brand. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und man muss sich als Marke einfach bewusst sein, wofür man steht. Ja, es gibt ja jetzt auch seit ein paar Jahren von Simon Sinek den Golden Circle und alle reden über das Why. So, es ist, warum mache ich das überhaupt, was ich tue? So, wir verkaufen das, was ich meine. Wir verkaufen kein Essen. Also klar verkaufen wir auch Essen, aber das ist Mittel zum Zweck am Ende des Tages. So, eine Marke steht für weitaus mehr und das muss man einfach schaffen, wirklich kompakt drüber zu bringen. Apple sagt zum Beispiel auch, sie verkaufen keine Computer, sie verkaufen auch am Ende keine iPhones, so, sondern sie challengen eben the status quo. Und dadurch nehmen wir halt eben auch die Produkte von Apple so wunderbar an, weil wir davon ausgehen, dass alles, was Apple rausbringt, technisch der Zahn der Zeit ist. Mhm. Und wir haben auch irgendwann aufgehört, irgendwie nur darüber nachzudenken, wie wir unsere Rezepte machen, sondern wie wir eben auch alles drumherum gestalten. Deswegen ist es für uns ja auch so wichtig, irgendwie unser Interior, unser Personal, unsere Kommunikation, also im Endeffekt genau diese ganzen P's des Marketingmixes wirklich zu verstehen und zu leben.
Apple macht ja auch mal sehr aufmerksamkeitsstarke Werbung. Macht ihr eigentlich Werbung? Also ist das bei euch überhaupt ein Thema?
Werbung im klassischen Sinne, meinst du Anzeigen schalten und sowas?
Ja, es kann auch Instagram-Marketing sein oder vielleicht seid ihr nachts unterwegs. Und klebt Plakate an Stromkästen oder so. Vielleicht habt ihr das ja früher mal gemacht.
Lustigerweise, also wir haben es tatsächlich bei unserem allerersten Laden, bei der immer Multi war, haben wir eine Plakatkampagne in der Stadt geschaltet. Und die war gelabelt, glaube ich, mit immer People. Und wir haben die verschiedensten Menschen, meine Ex-Schwiegereltern, junge Menschen, alte Menschen, haben wir in Passfotoautomaten geschickt, dass die sich dort selbst abfotografieren. Und daraus haben wir eine Plakatkampagne gemacht. Das war dann wie so eine Teaser-Kampagne. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie aufgebaut war, aber sie hieß immer People. Und am Ende, das war vor unserem Opening und es kam unglaublich an. So, dann haben wir in dem Bereich lange nichts mehr gemacht. Aber wir haben jetzt gerade vor 2 Wochen, wir haben ja auch einen Online-Shop, den Click-Click-Shop, haben wir eine Plakatkampagne in der Stadt geschaltet. Also eher im klassischen Bereich Werbung. Aber wir machen natürlich ja Instagram-Marketing und Facebook-Marketing, also grundsätzlich Social-Media-Marketing. Wir haben jetzt gerade mit einer befreundeten Agentur gequatscht und da geht es jetzt nochmal um SEO und SEA und so Geschichten. Also man muss es heute machen. Man muss einfach diese Touchpoints schaffen, wo die Leute immer wieder von dir hören, weil ansonsten gerätst du einfach in Vergessenheit.
Aber wie fällt man denn heute noch auf? Ich frage das jetzt mal so flapsig deshalb, weil ich das Gefühl habe, seitdem Corona kam, plötzlich, mein Feed war voll auf Instagram von lauter Restaurants, weil alle so, oh, wir haben Zeit, komm, machen wir mal Instagram. Weißt du, dieses Instagram, wir machen da mal ein Foto und dann laden wir da mal hoch. Und noch dazu die Speisekarte mit hier Togo und so. Ne? Da frage ich mich natürlich schon, wie fällt man da noch auf? Muss man da jetzt irgendwelche verrückten Reels drehen oder wie macht ihr das?
Das ist tatsächlich super schwierig und die Frage ist total berechtigt. Also ich verliere mich auch manchmal in diesem Overflow an Informationen, die über die Social Media über uns einprasseln. Und wir sitzen auch sehr regelmäßig zusammen, um uns Gedanken darüber zu machen. Ein großer anderer Begriff ist ja auch Content Marketing. So, welche Inhalte wollen wir transportieren? Und auch das ist super schwierig. Weißt du, wir haben zum Beispiel für uns vor 2 Jahren, genau, als mit Corona quasi, saßen wir zusammen und dann war es so, ey, jetzt sind eh alle auch ein bisschen bewusster, auch was Gesundheit angeht und. Und wir setzen noch mehr auf Nachhaltigkeit und gucken, dass wir die Inhalte so schaffen. Wo kommen unsere Produkte her? Wer sind unsere Lieferanten? Wie wird zubereitet? Und. Genügend vegane Speisen auf der Karte zu haben und so Geschichten. Mussten aber dann aber auch rausfinden, also wir sind ja nicht die Einzigen, die diese Story erzählen. Und es gibt in Frankfurt tatsächlich Jungs und Mädels, also zum Beispiel der Dennis vom Chairs oder der Anton vom Emma Metzler, die sind noch viel stärker in diesem ganzen regionalen Thema mit drin. Und dann haben wir gesagt, weißt du, was uns wirklich ausmacht? Weiterhin Nachhaltigkeit bleibt ein Thema für uns. Ja, also bei uns inzwischen alle tierischen Produkte kommen aus artgerechter regionaler Tierhaltung. Ja, wir versuchen auch bei Obst und Gemüse immer regionaler und saisonaler zu werden und. Aber wir haben gesagt, den Fokus in der Kommunikation setzen wir auf Diversität, auf Kulturen, weil das ist das, was uns auch ausmacht, gerade im Bashuka, wo wir, keine Ahnung, 20 Nationalitäten haben, die dort arbeiten. Weißt du, wenn du bei uns ins Bashuka reinkommst, hast du in Hebräisch und auf Arabisch hast du so eine Neonleuchtschrift, wo auf den einzelnen Sprachen Freundschaft steht, weil uns einfach ganz wichtig war, dass wir mit dem Bashuka auch in keine politische Ecke gedrängt werden, weil wir das einfach nicht sind. Bei uns ist jeder willkommen. Und das Schöne, Frankfurt ist ja auch eine super multikulturelle Stadt mit einer gewachsenen Vielfalt. Ja?
Allein zumal das Bahnhofsviertel, in dem ihr seid. Ne?
Genau, im Bahnhofsviertel hast du in 3 Hoch- und 3 Querstraßen hast du 110 verschiedene Nationalitäten leben und arbeiten. So. Und das macht diese Stadt auch aus. Und dann haben wir gesagt, darauf setzen wir jetzt erstmal unseren Fokus. So, weil da gibt's die anderen Gastronomen, machen das nicht da gehen die meisten auf Nachhaltigkeit oder auf ihre Produkte und keine Ahnung was. To make a long story short, ich glaube, man muss sich den Markt anschauen, man muss sich seine eigene Marke anschauen und man muss gucken, wo können wir einen Mehrwert bieten, wo können wir eine Geschichte erzählen, die nicht schon 100-mal erzählt wurde. So, weißt du, und deswegen siehst du ja auch immer mehr inzwischen bei Gastronomien, weißt du, da wird nicht nur Essen abfotografiert, inzwischen Personal, die MitarbeiterInnen, die dargestellt werden, die porträtiert werden, etc., die Produzenten, die Lieferanten und. Also man versucht eben so ein gesamtheitliches Bild auch darzustellen und einfach Inhalte zu transportieren. Aber ich weiß nicht, wo sich das hinbewegt, um euch die Wahrheit zu sagen. Hm. Weil es ist so viel. Also es ist, sich da von der Masse abzuheben, ist tatsächlich super schwierig.
Hm. Du hattest gerade Emma Metzler erwähnt, deswegen wollte ich an der Stelle mal einen anderen Podcast-Tipp geben, weil das Emma Metzler hat ja als Gastronomie, das ist eine der wenigen Gastronomien in Deutschland, einen eigenen Podcast, wo in jeder Folge ein anderer Lieferant vorgestellt wird. Ich kann das, ich denke, deswegen erzählen, weil ihr ja ein ganz anderes Konzept habt. Ja. Und ich finde das einfach so als, was du schon sagtest, ne, wenn man sich wirklich so auf dieses Thema so fokussiert, ist das natürlich eine total schöne Geschichte, wirklich genau. seine Lieferanten in Form von Podcast-Folgen zum Beispiel.
Und auch wieder total, total authentisch und es ist kein Greenwashing oder ähnliches. Ja. Ja. Es gibt genügend Gastronomien, die erzählen auch, sie wären nachhaltig und die haben gar nichts damit am Hut und so. Mhm. Und gerade deswegen setzt sich das, glaube ich, am Ende des Tages auch durch. Die Gäste wissen schon oder spüren am Ende des Tages, ob die Marke, ob die Brand wirklich für das steht, was sie auf den verschiedenen Kanälen kommuniziert.
Ey, kennt ihr das, wenn der Kopf so schnell ist, dass man gar nicht weiß, wie man das in den Satz packen soll?
Ja.
Ja, das passiert mir während diesem Gespräch die ganze Zeit. Und mir sind gerade so zwei Sachen aufgefallen. Und zwar einmal, wir kommen immer wieder zurück auf das, wer sind wir eigentlich? Mhm. Na, wie soll ich was authentisch kommunizieren, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, wer bin ich, was ist meine Marke, was zeichnet mich überhaupt aus? Das hast du ja gerade auch irgendwie 5-mal in verschiedenen Sätzen. Ja. Wir kommen immer wieder darauf zurück. Also ich glaube, das ist so ein super praxisnaher Tipp. Auch wenn das super schwer ist, sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, hey, was zeichnet uns eigentlich aus? Unsere Gastronomie, unsere Bar, genau. Unser Hotel, völlig genau. Egal, ne? Unsere Bäckerei. Es ist überall das Gleiche. Das funktioniert jede Branche, jeder Laden. Das ist, glaube ich, auf echt jeden Fall. Super, super wichtig.
Ja, das ist die Kernkompetenz, ne?
Genau, und für uns war das immer, immer wichtig. So am Anfang gar nicht so bewusst. Jetzt in den letzten Jahren viel bewusster. Und dadurch geht man natürlich auch anders damit um. Aber Jan-Peter, wie du gesagt hast, es ist die Kernkompetenz am Ende des Tages. Weißt du, wofür steht man? Und wie kann ich den Kreis der Konkurrenten und Konkurrentinnen kleiner machen? Wenn du die Gastronomie nimmst, weißt du, und du sagst nur, ey, wir machen gutes Essen. Davon gibt's zig andere.
Ja.
In Frankfurt, in Berlin, in Hamburg, wo auch immer. Weißt du, wenn du sagst, wir achten auch auf Nachhaltigkeit, dann wird die Gruppe der Konkurrenten und Konkurrentinnen schon kleiner. Wenn du sagst, wir achten auf I don't know was, wird es wieder kleiner. So. Ganz ausschalten kann man sie nicht. Es wird immer jemanden geben, der wahrscheinlich in einem ähnlichen Bereich auch agiert. Aber das ist einfach wichtig. Auch wissen, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Wen will ich überhaupt ansprechen?
Diese Fragen stellt ihr euch ja nicht nur selber, sondern ihr macht ja auch Gastronomieberatung. Also ja. Ihr beratet auch andere Gastronomieunternehmen hinsichtlich deren Marketing und Konzept. Und ich habe es irgendwo gelesen oder gehört, also ihr setzt euch am Anfang, wenn ihr mit denen ins Gespräch geht, erstmal hin und macht mal einen Workshop. Also wirklich so ein, weiß ich nicht, Grundlagenrecherche wahrscheinlich oder gemeinsam ja. Erstmal schauen, was seid ihr, wo wollt ihr hin? Und da wäre jetzt die Frage, also wie geht ihr denn da dann vor? Also mit den Erfahrungen, die ihr jetzt selber gemacht habt, hinsichtlich Authentizität, was man selber ist, Kernkompetenz. Wie ist da der Transfer auf externe Kunden?
Also wir arbeiten tatsächlich viel mit dem Golden Circle. Da geht es um das Warum, das Wie und das Was. Also was verkaufe ich, wie verkaufe ich es und warum verkaufe ich es. So. Und das hilft uns zu verstehen am Ende des Tages tatsächlich, wofür der Kunde stehen möchte. Wenn er zu uns kommt oder wenn sie zu uns kommt, will sie ja oft was verändern oder sie will ein neues Konzept haben oder einfach was Neues schaffen. Und Leute kommen zu uns und sagen, ja, Restaurant, wir wollen israelische Küche machen. Und dann stehst du da. Wir haben ja auch schon für die Amano-Gruppe das Joseph, was schon auf ist, und auch Konzept Amigo Cone. Das ist so ein mexikanisch-israelisches Konzept, was, glaube ich, im September oder Oktober aufmacht. Die Konzepte gemacht, und als sie auf uns zukamen und gesagt haben, sie wollen israelische Küche machen, dann ging es ja auch erstmal darum herauszufinden, wie differenziert man sich von all den anderen Konzepten, die es in Berlin gibt. So. Und dann haben wir gemeinsam erarbeitet, dass sie quasi für israelisch-jüdische Kultur, für deutsch-israelisch-jüdische Kultur stehen wollen. Und wenn man da reingeht, man sieht auch überall die Bilder von deren Urlauben, schon als sie Kinder waren, und der Laden ist nach dem Vater benannt. Also es wurde sehr personalisiert, das Ganze.
Es hat ein sehr familiäres Flair.
Es ist klein, es ist sehr familiär. Und das ist dann immer wichtig, das rauszufinden, weil auch wir erfinden das Rad ja nicht neu. Wir bauen es nur auseinander, haben unsere Module und versuchen es vielleicht etwas anders zusammenzusetzen oder mit einer anderen Gewichtung der Module zusammenzusetzen. Und deswegen ist uns das immer so wichtig, wirklich zu verstehen, was unser Kunde oder wo unser Kunde hin will und warum er überhaupt das machen will, was er macht.
Ich denke, super hilfreich. Auch für alle, die sich jetzt vielleicht zu den Gedanken hatten, gerade so, vielleicht sollte ich das irgendwie auch mal tun, mich mit diesem Warum und so beschäftigen.
Ich kann wirklich empfehlen, Simon Sinek, der hat mal einen TED-Talk gehalten, der geht, glaube ich, 15 Minuten, nicht länger. So, genau, den habe ich mir vor ein paar Jahren, wurde mir empfohlen, den habe ich mir angeschaut, und das hat quasi meine ganze Perspektive verändert.
Wow, das ist schon eine krasse Aussage.
Ja. Naja, weil man geht halt meistens an die Sachen so ran, weißt du, der Einzelhändler verkauft keine Ahnung was für ein Produkt, ob Mode, ob Lebensmittel oder keine Ahnung was. Wir als Gastronomen und Gastronominnen verkaufen Essen, das ist ja, was man glaubt. Bis man dann anfängt zu verstehen, also wie er das dann auch erklärt mit dem Golden Circle, dass man oft einfach das Narrativ von der falschen Seite aufzieht. Man fängt nicht mit dem Was an, sondern man fängt mit dem Warum an. Und dann arbeitet man sich durch die anderen Ebenen. Hm.
Ja, super schön, sage ich mal, auch das Thema Marketing mal von einer etwas, ich will jetzt nicht sagen philosophisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, Seite zu betrachten. Ich würde gerne mal in die brutale Realität zurückkommen, wenn das okay ist für euch.
Auf jeden Fall. Nein.
Jetzt haben Sie alle Angst. Und zwar doch mal zurück ein bisschen zu Social Media, wenn auch unter einem anderen Aspekt. Wir haben noch eine kleine Überraschung für dich mitgebracht. Falls du die letzten Folgen noch nicht gehört hast, bist du jetzt völlig ahnungslos. Und zwar haben wir eine Gästin heute dabei. Nicht anwesend, aber fast halb anwesend, die gleich eine Frage stellen wird. Und damit wollen wir so ein bisschen frischen Wind nochmal in die Folge reinbringen und einfach das Thema Marketing auch aus einem anderen Aspekt beleuchten. Mhm. Und Katja Lindo ist Gesellschafterin, Geschäftsführerin bei einem wunderschönen Hotel hier bei mir im Süden von Deutschland am Starnberger See, im Hotel La Villa. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das La Villa ist ganz bekannt für super krasse Hochzeiten, also eine Wahnsinns-Location, wirklich wunderschön. Und sie hat eine Frage für dich mitgebracht, die ich jetzt einmal abspielen würde. Und bin gespannt, was du darauf zu sagen hast.
Sie haben eine neue Nachricht.
Wie sinnvoll ist es, mit einem Influencer zusammenzuarbeiten? Vor allem, wenn dann der Influencer irgendwie abkackt. Und was passiert da mit meinem Brand?
Ergänzend dazu hat sie noch hinterhergeschoben:
Wie kann man steuern, dass die Zusammenarbeit mit einem Influencer erfolgreich wird?
Yes, zwei sehr gute Fragen. Und worüber wir uns auch einige Gedanken gerade in letzter Zeit gemacht haben, weil wir grundsätzlich von Influencer-Marketing nicht viel halten oder gehalten haben. Weil inzwischen natürlich auch gerade vielleicht, das ist auch immer zielgruppenspezifisch natürlich, wen spricht man an etc. Aber wir glauben auch, viele der Leute, die wir ansprechen, die geben nicht so viel darauf, was gewisse Influencer oder Influencerinnen sagen, weil sie einem eben wissen, dass die Meinung gekauft ist. Ich muss aber sagen, dass ich hier und da inzwischen Beispiele gesehen habe, wo ich eines Besseren belehrt wurde. Lustigerweise war ich gerade vor 2 Wochen in Italien auf einen Geburtstag eingeladen. Und da war auch ein Typ aus Frankfurt, der Barkeeper ist, der gerade so seine eigene Bottled Cocktail Serie entworfen hat. Und die hat er komplett einfach mitgebracht auf den Geburtstag. Gar nicht, um sie zu vermarkten, sondern einfach, damit wir gute Drinks haben. So. Und es war ein Influencer aus dem Sportbereich, war da mit, ich weiß gar nicht, wie viel zigtausend Follower er hat. Und der hat, weil ihm der Drink so gut geschmeckt hat, hat er den Drink abfotografiert und ihn online gestellt. Und innerhalb von einer halben Stunde hat der CEO von der großen Marke angerufen und hat gesagt, er will gern diese Bottled Cocktails in seinen Filialen irgendwie vertreiben.
Wahnsinn.
Und du so, so, ups.
Und ich war so, okay, wirklich ups. Weißt du, vielleicht hätten wir auch mal mit Influencern und Influencerinnen zusammenarbeiten müssen. Was wir hier natürlich aber haben, ist, der Influencer hat ein Produkt gepostet, wo er voll dahinter steht.
Ja.
So, und inzwischen gibt es ja auch, viele arbeiten ja inzwischen auch mit Micro-InfluencerInnen zusammen. So, einfach Leute, auch hier haben wir wieder diese Authentizität. Also einfach die Leute, die gar nicht so sehr gekauft werden, sondern die einfach auch die Produkte zeigen, die sie gut finden. Also von daher, ich glaube, wenn man es richtig angeht, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet und wenn sie auch zur Marke passen und zum Produkt passen, dass Influencer-Marketing schon sehr erfolgreich sein kann. Auf die zweite Frage habe ich tatsächlich keine wirkliche Antwort, weil wir nie so wirklich mit Influencern gearbeitet haben. Außer wenn wir von Influencern wirklich, die saßen dann bei uns und dann fanden sie es toll und dann haben sie irgendwas selbst gepostet. Aber jetzt nicht so, dass wir wirklich welche beauftragt haben, damit die für uns posten.
Hm. Wenn Influencer von sich selber aus was posten, dann ist das ja sozusagen Earned Media im Marketing-Sprech. Genau. Ne? Also das ist im Gegensatz zu Paid Media, genau. Wo man dann die Leute für bezahlen muss. Und das ist ja eigentlich im Grunde für den gastronomischen Bereich auch sehr was sehr Gutes und auch sehr authentisches, weil man, wenn man Leute bei sich hat, die von sich aus vielleicht, und da ist ja eigentlich fast jeder, der einen Instagram-Account hat, schon fast ein kleiner Influencer, und der aus dem Marketing macht, für deinen Laden Bilder macht und sagt irgendwie, ja, es ist super hier, Essen sieht klasse aus, die Location ist toll, Menschen sind nett. Ja, das ist natürlich sehr, sehr kostengünstiges und auch teilweise sehr reichweitenstarkes Marketing.
Auf jeden Fall. Also ich muss, wie gesagt, ich wurde eines Besseren belehrt und es gibt noch ein, zwei andere Beispiele, aber man hat, die haben einfach ihre Reichweiten, sie sprechen Leute an und sie haben ihre Berechtigung. Also das ist einfach das Thema. Deswegen machen wir uns mehr Gedanken darüber, wo es vielleicht für uns tatsächlich auch mal Sinn macht, mit Influencern zu arbeiten. Was bei uns eher ist, sind dann so Micro-Influencer und Influencerinnen. Also Leute, die bei uns aus dem Bereich kommen, die eine gewisse Followerschaft haben, die kriegen von uns dann auch, weißt du gerade, was unser Merch angeht, kriegen die dann, es gibt hier gerade in Frankfurt so eine junge Generation an DJs und DJs, die werden dann von uns auch ausgestattet. So. Wie viel das am Ende des Tages bringt, das hält sich immer in Grenzen, aber es bringt ein bisschen was, also auch auf lokaler Ebene.
Das finde ich ja super spannend, dass du das ansprichst, denn das haben wir auch so ein bisschen uns überlegt, ob wir das mit reinbringen sollen, euren Merch, weil da habt ihr auch, glaube ich, sogar eine eigene Instagram Seite dafür, ne?
Genau.
Und ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, ob das unter Multi-Channel-Marketing fällt.
Wenn wir wieder die Lehrer eben ins Lehrbuch, ich würde sagen, ja.
Ja, genau, das war sowas von Blick ins Lehrbuch. Wir haben uns ein bisschen gefragt, ob das so ein bisschen eine Hommage an die alte Zeit ist, ne, wo ihr so Lifestyle-Unternehmer und Modemarke und so, oder ob es wirklich tatsächlich ein Branding-Instrument ist.
Es ist tatsächlich mehr ein Branding-Instrument. Vor allem die Idee mit dem Webshop kam oder wurde während den ersten beiden Lockdowns irgendwie gefestigt. Wir haben schon super lange darüber geredet, aber ist im Alltag immer dann doch untergegangen und man hat es nicht umgesetzt etc. Und dann kam die Pandemie und es kamen die Lockdowns und wir waren so, damn, wieso haben wir keinen Webshop, wo wir einfach zusätzliche Umsätze gerade machen können, wo wir den Leuten alles Mögliche, also von Essen über Klamotten und keine Ahnung was kommen lassen wollen. Und so ist dann die Idee entstanden, endlich den Webshop tatsächlich auch in die Tat umzusetzen. Und wenn man das beobachtet bei uns, da geht es auch, uns darum, Content rüberzubringen. Also wir wollen, also erstmal ist alles, was wir machen, ist kommt aus einer nachhaltigen Produktion, man hat eine super hohe Qualität, kommt hier aus Europa, wird nur in Europa hergestellt und so Geschichten. Aber wir versuchen auch Messages zu senden. Wir haben eine T-Shirt-Serie, da steht dann Listen, Care, Understand. Das ist entstanden auch während der Pandemie, wo es wirklich darum ging, einander mal zuzuhören und zu verstehen, wo die Herausforderungen liegen und wie man einander helfen kann. Wir haben mit Alpha Industries Das ist vielleicht ein Produkt, was nicht in Europa entstanden ist. Aber mit denen haben wir zusammen eine Koop gemacht. Die haben eine Bomberjacke rausgebracht, wo hinten groß eine Blume gestickt war. Und da stand Love Heals. Und vorne auf der Jacke war die Blume verwelkt und darunter stand Racism Kills. Mhm. Und zum einen haben alle unsere 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so eine Jacke bekommen, einfach um den Gemeinschaftsgedanken zu stärken. Und dann hatten wir nochmal 50 Jacken im Verkauf, die auch innerhalb von Minuten weg waren.
Krass.
Und 10% davon haben wir an die Familien in Hanau gespendet. Mhm. Einfach, um hier auch ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, und auch nicht nur plump so typisches Merch zu machen, sondern versuchen da auch einfach was zu transportieren, was natürlich dann auf die Marke einzahlt. So.
Schön.
Ja, es macht auch echt Spaß und wir machen das zusammen mit Nonat. Das ist die Designagentur, mit der wir zusammenarbeiten, die auch unser ganzes, die ganze Corporate Identities macht und. Und es macht einfach Spaß, mit denen zusammen genau an solchen Projekten zu arbeiten. Alpha war total begeistert von der Aktion und vor allem, was es für Wellen geschlagen hat, obwohl es nur 50 Jacken am Ende waren, die in den Verkauf gingen. Und jetzt arbeiten wir gerade an der größeren Auflage, an Auflage 2 jetzt mit denen zusammen. Wir arbeiten viel mit jungen KünstlerInnen hier aus der Umgebung auch zusammen, mit denen wir Sachen machen und denen damit, also man befruchtet sich quasi gegenseitig und das macht einfach Spaß. Also das sind wirklich die Dinge, die wir machen, die auch für die Seele sind.
An der Stelle mal ein kleiner Cut. Ich weiß nicht, ob es auch Spaß macht, aber ich denke vielleicht eher über einen überschaubaren Rahmen. Messbarkeit von Marketing. Mhm. Ne? Mhm. Also man weiß ja nie ganz genau, was bringen einem die Aktionen, wenn man es nicht irgendwie versucht nachzuhalten und wenn man nicht von vornherein überlegt, was sind die Ziele, die man erreichen will und dann natürlich auch eine Möglichkeit an der Hand hat, dann am Ende zu gucken, was für ein Ergebnis habe ich eigentlich erzielt.
Ja.
Ihr arbeitet heute wesentlich zahlenorientierter und wesentlich strategischer, hast du schon gesagt. Jetzt bezogen auf das Marketing, wie macht ihr das an der Stelle? Also habt ihr da wirklich so Kennzahlen, mit denen ihr arbeitet? Oder
Das hält sich bei uns tatsächlich noch in Grenzen. Also wo wir es natürlich haben, ist im Social-Media-Bereich, also Insta, Facebook etc. Da lässt sich das unglaublich gut natürlich tracken. Und wir sehen genau, was für Reichweiten wir erzielt haben, wen wir angesprochen haben, wie gut wurde diese Kampagne angenommen oder auch nicht. Was wir auch öfters machen, sind mit Specials zu arbeiten, die natürlich über die Social Media kommuniziert werden, zum großen Teil, und über Newsletter. Wir haben einen Newsletter, der regelmäßig rausgeht.
Aha.
Genau. Und da lässt sich natürlich dann messen, wie viele Leute kamen tatsächlich in den Laden, um diese Specials zu essen oder haben danach gefragt und so Geschichten. Aber das können wir tatsächlich noch weiter ausbauen und da können wir auch noch besser werden.
Das ist aber super smart mit dem Newsletter. Das hatte ich nämlich vorher noch so ein bisschen im Kopf bei Thema Content Marketing. Mhm. Ganz kurzer Einwurf, kurz und knapp. Was packt ihr in den Newsletter rein, außer Specials?
Alles unsere Events, unsere Drops im Webshop. Wenn wir neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben, dass die vorbestellt werden. Mhm. Neue Gerichte, Pop-Up-Konzepte.
Also eher Akutes, sage ich jetzt mal. Ne? So weniger
ja, es
jetzt.
Ist mehr, es ist mehr oder weniger. Ja, es hält sich immer in einem Rahmen von ungefähr 4 Wochen.
Okay.
Oder der Newsletter geht alle 4 bis 6 Wochen raus. Also es kommt auch immer darauf an, wie viel Content wir am Ende haben. Aber bezieht sich dann auch mehr oder weniger auf diesen Zeitraum. Und was wir haben ein Intro bei unserem Newsletter. Und unser Newsletter ist, glaube ich, auch sehr charmant und interessant und entertaining getextet. Ubin textet bei uns, die das wirklich extrem gut macht und sie arbeitet ja auch journalistisch und so Geschichten und bei uns im Intro versuchen wir auch immer tagesaktuelle oder wochenaktuelle Themen aufzugreifen.
Cool.
Und uns dazu quasi, wo David und ich uns dazu äußern oder Stellung nehmen und das kommt einfach immer extrem gut an, also da kriegen wir auch echt Feedback, also dass Leute zurückschreiben und sagen, ja toll, dass ihr euch dazu geäußert habt oder dass ihr das Statement abgegeben habt und so Geschichten. Und ja, für uns ist es ein wunderbares Tool, um unsere Gäste, Kundinnen etc. zu erreichen und ein bisschen mehr schreiben zu können als über die Social Media, wo sich ja alles textlich immer sehr kurz hält.
Also Tipp von unserer Seite, Newsletter abonnieren. Natürlich zum einen zu wissen, was gerade bei euch so Phase ist, aber zum anderen einfach, um sich ein bisschen auch inspirieren zu lassen, wie man einen guten Newsletter gestalten kann.
Genau, ich glaube, unser Newsletter ist wirklich entertaining. So, der ist jetzt nicht zu plump. Wir versuchen, die Leute auch nicht damit zuzuballern. Versuchen, das im Rahmen zu halten und ist auch gestalterisch sehr schön aufgezogen.
Wir müssen jetzt so langsam auf die Zielgerade einbiegen und haben noch ja. ein großes Thema. Wir haben es Stadtmarketing genannt. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein neues Steckenpferd von dir beziehungsweise ja. von euch, dass ihr euch ein bisschen mehr damit beschäftigt, also wie Städte als kulturelle Orte funktionieren können, was sich ändern muss, damit Innenstädte jetzt nach Corona ein Riesenthema nicht verweisen, dass Gastronomie gefördert wird und aber auch ein attraktiver Faktor für eine Stadt ist. Ja, also Stadtpolitik. Du bist ja auch stellvertretender Vorsitzender der Initiative Gastronomie Frankfurt, ja. also die ja Korrekt. Genau das eigentlich ist. Also den Dialog mit der Stadt, mit den Behörden, der Politik, der Wirtschaft, Interessengemeinschaften sucht und kultiviert. Ja, Riesenthema. Also sag doch mal so ein bisschen, wie funktioniert gutes Stadtmarketing aus deiner Sicht?
Ja, das ist eine große
Frage. Mit besonderem Fokus auf Hospitality vielleicht auch noch, ja, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen.
Ist natürlich eine große Frage, aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass GastronomInnen grundsätzlich, glaube ich, einen ganz guten Blick auf die Stadt haben, weil sie viel mit den Menschen zu tun haben, sie sich viel austauschen, sie sich gut überlegen, wo sie ihre Location setzen, ein gutes Verständnis der Stadt haben, oft auch Locals sind. Und das hat uns auch ein bisschen dazu gebracht. Wir haben ja vorletztes Jahr die Urban Tribes auch gegründet. Das ist eine Agentur im Bereich Placemaking, also wirklich die Standorte entwickelt. Und das machen wir zusammen mit einem Freund von uns, der aus dem Immobilienbereich kommt. Und das Ganze ist so entstanden, dass er und ich uns vor ein paar Jahren angefangen haben zu treffen und über Frankfurt zu reden, auch über die Entwicklung von Frankfurt zu reden. Er eben aus seiner Immobilienbrille und ich aus meiner Gastrobrille. Und es war super spannend. Und was man dann einfach gesehen hat, ist, wie gut, wenn die verschiedenen Bereiche in der Stadt sich austauschen und miteinander reden, wie viel mehr man eigentlich erreichen kann. Und ich habe es vorhin ja schon gesagt, uns geht es ja darum, oder wir sehen uns als Enabler von urbanen, von analogen Räumen. Und jetzt auch ohne zu weit auszuholen, in dem urbanen Raum stecken viele Antworten für globale Probleme. Wie ernähren wir uns in der Zukunft? Wie wohnen wir in der Zukunft? Wie bewegen wir uns in der Zukunft vor und, und. Und das hat uns einfach am Ende des Tages dazu gebracht, in die Richtung zu gehen, um auf deine Frage zurückzukommen. Gute Stadtgestaltung funktioniert, wenn die Menschen miteinander reden, wenn die verschiedenen Bereiche in einer Stadt, die verschiedenen Stakeholder einer Stadt wirklich miteinander reden und einander verstehen und gemeinsam versuchen, Lösungsansätze zu finden, die eben der Stadtbevölkerung auch zugutekommen. Und im Bestfall, einer der größten Stakeholder sind die Bewohner und Bewohnerinnen einer Stadt, die oft einfach bei vielen Prozessen einfach außen vor gelassen werden. Und das ist, glaube ich, die Essenz. Also das ist schon mit das Wichtigste. Deswegen haben wir ja auch letztes Jahr die Soup ins Leben gerufen, ein Convention-Format, das sich mit Stadtgestaltung befasst, eben aber auf den verschiedenen Ebenen. Und das kam extrem gut an. Und schon daraus sind verschiedene Kooperationen entstanden, aus zum Beispiel der Immobilienbranche und dem Kulturdezernat und so Geschichten.
Kannst du mal ein Beispiel geben, also wie sich sowas jetzt so Stück für Stück vielleicht verstetigt, dass wirklich, also, weil wir wissen, dass das ja ein riesengroßes Thema ist oder ja. unglaublich wichtig ist. Ne? Also Flächen sind schwer zu finden. Es gibt immer wieder die Frage von Bestandsschutz und solchen Sachen, Lärm. Gleichzeitig sind das soziale Orte, also ein unglaubliches Geflecht an Dingen, an Aspekten. Wie schafft man dort auch eine Veränderung? Also was sind da so Dinge, die ihr jetzt vielleicht schon ein Stück weit anschieben konntet und die sich jetzt ein Stück weit weiterentwickeln?
Naja, es sind am Ende des Tages Prozesse, die erstmal nur losgestoßen werden. Und es ist auch nicht so, dass man, wenn man mit dem Thema an Leute rantritt, dass man nur irgendwie auf offene Türen stößt. Viele haben ein Problem noch damit. Die wollen in ihrer Bubble bleiben und gar nicht sich so viele Gedanken oder sich mit nicht so vielen Menschen auseinandersetzen. Auch die Stadtpolitik tut sich damit schwer, ne? Weil sie damit natürlich, je transparenter sie wird, desto mehr rücken sie in die Öffentlichkeit. Und davor haben heutzutage ja sehr viele Angst, gerade weil wir eben die Social Media haben und man relativ einfach auch schon da zerrissen werden kann. Deswegen geht es jetzt, glaube ich, erstmal darum, tatsächlich die Prozesse loszustoßen oder anzustoßen. Und dann eben zu schauen, wie man an konkreten Beispielen Dinge verändern kann. Wir haben jetzt zum Beispiel hier in Frankfurt haben wir das Problem auf der Zeil. Zeil ist eine reine Monokultur an Einzelhandelsflächen, die gerade am Aussterben ist, gerade auch natürlich durch die Pandemie. Super viel Leerstand. So, und jetzt, wir haben auf der Soup schon damit angefangen, da hatten wir so eine Expertenrunde von Leuten, die zusammensaßen. Wir haben das Clubhouse Talk genannt, da konnten auch alle Zuschauer und Zuschauerinnen konnten mit diskutieren und da ging es darum, was passiert eigentlich jetzt mit der Zeit? Und bis die Veränderung dort wahrscheinlich stattfindet, wird es 10 Jahre dauern. Mhm. So, aber wenn wir nicht heute anfangen, dann wird es noch weitaus länger dauern. Und es geht eben darum, dann also diese reinen Einkaufsstraßen in Zeiten des Onlinehandels wird es meiner Meinung nach so nicht mehr geben. Das heißt, man muss jetzt schauen, genau, wie werden die öffentlichen Plätze gestaltet? Wie schafft man Raum für Kunst und Kultur? Wie schafft man bezahlbaren Raum für Einzelhandel und Gastronomie? Und so Geschichten einfach. Also das ist vielleicht ein Beispiel, wo es ganz konkret und gut rüberkommt.
Ja, und gleichzeitig die Dimension aufzeigt, die das
genau,
macht. Ne?
Genau.
Weil, also wenn man jetzt denkt, okay, da ist ein Einzelhandel, geht raus, dann machen wir halt mehr Gastronomie. Das sind immer so, das hört man auch öfter so, wir machen einfach mehr, wir erhöhen den Food-Anteil, ne? Also dann funktioniert das alles schon wieder. Das ist natürlich auch viel zu kurz gedacht, weil es geht ja wirklich
genau. darum. Genau. Es bringt ja auch nichts, wenn es dann, weißt du, wenn überall nur noch Restaurants sind, die kannibalisieren sich ja auch irgendwann. Ja. So. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Jan-Peter, ist, wie arbeite ich die DNA der Stadt heraus? Weißt du, will ich wirklich eine Stadt haben, wo du in den Haupteinkaufsstraßen nur noch Filialisten hast? Willst du nur noch Starbucks und Apple Stores und Saturn Hansas dieser Welt? Weißt du, das, was Städte ausmacht und das, was wir ja auch erleben wollen, wenn wir in andere Städte fahren, sind die lokalen Strukturen.
Voll.
Weißt du, wir wollen die Stadt erleben, wir wollen sie spüren. So, und das haben wir in den letzten Jahrzehnten komplett versäumt, weil da waren es die großen Konzerne, die Filialisten, die Systema, die einfach das Geld auch hatten, in den prominenten Locations sich niederzulassen. So, und da, glaube ich, muss umgedacht werden, damit die Städte einfach auch, Tourismus wird auch in Zukunft wird ein großes Thema sein. Frankfurt hat damit gerade super krass zu kämpfen, weil Frankfurt sich nur darauf ausgeruht hat, die letzten Jahre eine Businessstadt zu sein. Aber das Businessgeschäft verändert sich gerade.
Ja, blöd ohne Business, ne? Ja.
Weißt du, und ich kriege das über die 24-Hours-Gruppe zum Beispiel mit, dass Frankfurt die Stadt in Deutschland ist, die am schwersten aus der Pandemie kommt, weil wir keine Freizeittouristen haben oder kaum Freizeittouristen haben. Mhm. Städte wie Berlin, Hamburg, selbst Köln und Düsseldorf sind die Hotelbelegungen weitaus besser als in Frankfurt. Und Frankfurt hat jetzt auch, es gibt einen Masterplan Frankfurt 2030, der auch einen Teil Tourismus hat etc., wo die Stadt anfängt, sich neu zu erfinden oder auch neu zu positionieren, neue Narrative zu entwickeln, ein neues Marketing aufzusetzen, um sich neu zu positionieren, damit eben die Stärken dieser Stadt, und das ist nicht nur Business, herausgearbeitet werden können. Ich glaube, dass viele Städte dieser Welt mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen haben und einfach schauen müssen, wie differenzieren sie sich von allen anderen Städten. Und es gibt Städte, die können das von Geburt aus, sage ich mal, da ist es relativ einfach. Und es gibt Städte, da ist es eben schwieriger. Aber das wird uns in den nächsten Jahren unglaublich beschäftigen. Und die Gastronomie spielt da definitiv eine tragende Rolle.
Ihr seid ja sozusagen die Pioniere, weil ihr ja schon seit 20 Jahren, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, daran arbeitet, die Stadt Frankfurt zu definieren oder gastronomisch zu definieren und auch zu zeigen, ja, also das ist klar, Business ist ein wichtiges Thema, aber das gibt nochmal eine ganz, ganz andere Seite. Und ich finde persönlich, dass Frankfurt eine unglaublich spannende gastronomische Stadt ist und auch ein total interessantes gastronomisches total. Eigenleben hat, zum Beispiel auch die Barkultur. Da sind noch einige Schätze, die gehoben werden können, also auch hinsichtlich des Stadtmarketings, denke ich mal. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, an dem ihr dort arbeitet. Und wir werden das natürlich auch beobachten und verfolgen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, und es macht total Spaß. Und vor allem gibt es uns die Möglichkeit, was du hast es vorhin gesagt, wir wollen eigentlich keine neuen Läden aufmachen. So, weil wir auch, wie viele Läden verträgt eine Stadt? Mhm. Weißt du, die Frage muss man sich ja auch irgendwann stellen. Und ich glaube, wir sind auch in der Zeit angekommen, da geht es um Leben und Leben lassen. So, und man muss, weißt du, jeder braucht seinen Raum. Und so haben wir einfach die Möglichkeit, ohne dass wir neue Läden aufmachen, trotzdem irgendwie an dieser Stadt weiterzuarbeiten und unsere Visionen mit einfließen zu lassen und vielleicht dabei hilfreich zu sein, neue Räume zu schaffen oder zumindest Räume neu zu betrachten.
sehr schönes Fast-Schlusswort, aber wir haben ja noch ein kleines Bonbon am Ende.
Absolut. Weil wir jetzt ja gerade schon auch echt viel über deine große Leidenschaft Stadtmarketing gelernt haben, möchten wir dir noch gerne ein paar mehr deiner Leidenschaften herauskitzeln. Und falls du dir die letzten Folgen noch nicht angehört hast, bist du jetzt auch hoffentlich völlig ahnungslos.
Die Schnellfragerunde.
Wir haben eine kleine Schnellfragerunde für dich mitgebracht. Jan-Peter, möchtest du starten?
Sehr, sehr gerne. James, wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Yuval Harari.
Wer hat dich auf deinem Weg inspiriert?
Simon Sinek.
Sehr philosophisch beides, wow.
Ja, ich philosophiere gerne auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Was ist die beste Erfindung unserer Zeit?
Die beste Erfindung unserer Zeit? Feuer.
Okay, ciao. Und last but not least, ihr lebt und ihr liebt Frankfurt. Aber was ist deine favorite food city außerhalb von Frankfurt?
Tel Aviv.
Das war schnell. Und ich würde sagen, das war ein schönes Gespräch. Ich habe total viel mitgenommen bei diesem doch irgendwie recht trockenen Thema. Aber es war extrem unterhaltsam mit euch. Ich glaube auch, dass unsere Zuhörer ganz, ganz viel mitnehmen konnten. Und ja, ich sage vielen, vielen Dank, James. Es war super cool mit dir.
Vielen, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht. Die Stunde ging unglaublich schnell rum, fast schon zu schnell. Und nochmal danke für die Einladung.
Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.